Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Meine Mutter hat mir heute lange Unterhose und Taschentücher rausgelegt zum Mitnehmen. Und da wusste ich, das ist nicht für heute, das ist schon für Sonntag. Da haben wir nämlich ein Abstiegsduell vor uns. Hallo und herzlich willkommen, Folge 269, Worum-Podcast. Wir kommen ein bisschen aus der kalten Hose, so im absoluten Niemandsland an einem Mittwochmittag. Aber irgendwas muss raus und irgendwas muss verarbeitet werden. Und mit wem geht das besser als mit dir, mein lieber Freund? Hallo alle, hallo Jan.
Einen schönen guten Tag. Die ersten 30 Sekunden dieser Podcast-Aufnahme entstehen gleich multiple Bilder in meinem Kopf, die man dort nicht haben möchte. Ich habe gerade in den ersten 30 Sekunden deines Openers, habe ich viermal gedacht, Name meines Sänger.
Wegen der Taschentücher oder wegen der langen Unterhose?
Ja, und auch wegen der All the Small Things, aber da muss ich eher an mich denken.
Hauptsache nicht wegen meiner Mutter. Ja,
nein, natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Ich habe doch Anstand. Wobei, naja.
All the small things, ja. Um das Bild sofort wieder aus deinem Kopf zu kriegen, denk einfach an den Song.
Ja, okay.
Der kommt ja auch relativ schnell. Blink 182 war so ein bisschen die Inspiration. All the small things, weil es passt irgendwie, dachte ich, ja, auf den Moment in der Evolution, in der wir stecken, ja. Lost in Transformation. Ja, Lost in Transition. Ja. Werder Bremen irgendwie, ja, wir müssen erstmal wieder gucken, dass wir, also ich muss zumindest erstmal wieder wissen oder merken, was soll ich fühlen? Ich muss mal wieder irgendwas fühlen. Ich hänge irgendwie so ein bisschen in der Luft und da will ich gleich mal mit dir drüber reden.
Ja, das können wir sehr gerne machen und Spoiler an alle da draußen. Auch ich habe im bilateralen Austausch mit Thomas mehrfach das Gefühl gehabt, der muss reden.
Ja, es ist so. Blink 182, ne? Ich sag's nochmal, es ist im Prinzip, handelt es sich um ein Liebeslied. Mhm. Ja. Und auch das sollte ja immer noch über allem stehen, auch wenn wir in den letzten Wochen nicht so freundlich über unseren geliebten Verein gesprochen haben. Es ist schon noch Liebe da, verdammt nochmal. Es ist schon noch Liebe da, denn sonst wird's ja jetzt auch nicht so wehtun und sonst würde man ja jetzt auch nicht so, ja, so lost sein im Kopf und irgendwie nach ein bisschen Halt und Hoffnung suchen. Aber all the small things, so ein paar kleine Indizien habe ich zumindest doch erkannt im Stadion. Aber auch viele kleine Dinge, wo ich merke, Liebe ist keine Einbahnstraße, sag ich mal. Also da waren schon Erfahrungen und Gefühle im Stadion, die ich so nicht kannte von Werderheimspielen, jetzt beim Duell gegen Bayern am Samstag.
Ja, das ist witzig, die Wahrnehmung ist witzig, weil die bei dir irgendwie ganz anders ist als bei mir. Das Tal der Tränen habe ich mittlerweile durchschritten. Das hatte ich ja in einer Phase, wo du noch so drauf warst, nee, komm, also jetzt. Ich fand vor allem auch, und da sprechen wir dann ja gleich auch noch drüber, dass das im Vergleich zum Freiburg-Spiel, das wir ja schon seziert haben, dass das jetzt das Bayern-Spiel für mich zumindest die erhoffte Fortentwicklung in Sachen Veränderung war. Spoiler, kommt auch gleich nochmal dran. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Also du hast ja selbst auch gesagt, dir fehlt noch so ein bisschen irgendwie, ja, das Halteseil.
Ja, die Emotionen auch irgendwie.
In der Transformation. Und naja, vielleicht ist es dann letzten Endes auch die Auftrag an jede und jeden Einzelnen in der Werder-Fan-Bubble, da jetzt wieder was zu entwickeln an Emotionen.
Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, denn den Eindruck, dass dazu alle bereit sind, hatte ich zumindest am Samstag in dem Block, in dem wir saßen.
Nicht. Wo saßt ihr denn?
Ja, aber wir saßen auch relativ dicht am Bayern-Block, auch in so einem gemischten Block.
Ja.
Und das kann ich ja auch nochmal vorweg schicken. Also habe schon sympathischere Fans als jetzt die Bayern-Leute erlebt. Ja, das nur mal grundsätzlich dazu. Aber als erstes will ich mal wissen, bezugnehmend auf die letzte Folge, während ich ja todesmutig da in die Schlangengrube springe, hast du ja sogar damit gedroht, mit einem Komplettboykott des Spiels gedroht. Und im Stadion warst du nicht, denn ich habe kein lila Gesicht in Babajacke gesehen überm Oberrang.
Ja, Barberjacke trage ich ja grundsätzlich nicht, aber du hast auch keinen nackten Oberkörper gesehen.
Nicht mal das.
So, Plauze Jan. Nee, ich war in der Tat nicht da, aber du kennst mich mittlerweile auch gut genug, ne? Da kann ich vorher immer noch schön kokettieren mit, ich guck das nicht. Natürlich sitzt der Siegert dann zu Hause und ist nicht ansprechbar und hat das Tablet auf dem Schoß und wirft zumindest einen verstohlenen Blick auf das, was da auf dem Platz passiert, und demzufolge habe ich mir ein dezidiertes Bild ob der Leistung gemacht. Ich fand es in der Tat super spannend, dass du gesagt hast, irgendwie auch deine Wahrnehmung war, Geisterstimmung weiß ja nicht, aber schon ein bisschen weniger als erwartet. Das hat man nämlich am Fernsehen, finde ich, gar nicht so doll mitbekommen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie so dein Eindruck war im Stadion.
Also erstmal freue ich mich sehr zu hören, dass du dich nicht gedrückt hast, sondern dass du durchgezogen hast. Nee, finde ich gut, weil wir auch besser reden können dann. Ja, im Stadion war es natürlich so ein bisschen, es war frostig, sag ich mal. Ja, es war schon ein gewisser Liebesentzug spürbar. Okay. Also ich sag mal, all the small things, ne? Wir sind ja nun wirklich seit Jahrhunderten gehen wir ja nun ins Weserstadion auf verschiedenen Plätzen, immer wieder mit Unterbrechungen und so weiter, und alles zwischen Champions League und zweiter Liga haben wir gesehen. Mhm. Ja, und erstmal ist mir aufgefallen, keine Choreo. Mhm. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass es wirklich, also gar nichts gab, gar nichts. Mhm. Ja. Dann das Weh auf dem Trikot, die ganzen Hymnen, das war kein Mitsingen, das war nicht mal ein Happe Kerkeling, Kein Pardon hieß der Film, glaube ich. Mhm. Also, bitte summen Sie Ihre Lieblingsmelodie. Nicht mal das. Ja, und es war eine wirklich ein kalter, verängstigter Empfang, den ich so gerade beim Gegner Bayern München wirklich selten erlebt habe.
Würdest du sagen, das ist nachvollziehbar, dass man sagt, na gut, ist halt eben dann letzten Endes auch die logische Konsequenz aus einer Situation, in der wir ja eigentlich auch gesteckt haben, und das haben wir ja auch im Spiel nach Freiburg in der Folge thematisiert, dass man einfach überhaupt nicht weiß, wohin geht die Reise jetzt und ist das schon verpufft? Also glaubst du, das war eher gewollter Liebesentzug oder angespannte Ratlosigkeit? Also ist das eine Bestrafung gewesen?
Ja. Gute Frage. Ich glaube, es hatte von beidem was. Ja, also es gab sowohl als auch Leute. Also diese Angstgefühle, die man, ne, Thema Arschvoll am Valentinstag, die waren natürlich da, aber ey, ich meine, wir gefühlt seit 40 Jahren verlieren wir Heimspiele gegen Bayern München. Ja, und trotzdem ist die Stimmung immer so gewesen, dass man gebrüllt und geschrien hat und zumindest Bayern München das denkbar Schlechteste immer gewünscht hat. Und in dem Fall war wirklich gar nichts. Es war kein Kampfgeist im Stadion. Es war keine Stimmung. Es war keine und kaum Unterstützung. Es war teilweise wirklich sehr, sehr still. Und die Mannschaft hat alles gegeben und hat aber erst, ich sag mal, Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Herzen wieder zurückgewonnen.
Ja, hat es so lange gedauert, also im Stadion?
Ja, vielleicht saß ich auch ein bisschen schlecht, aber es war schon...
Es
war schon spürbar, dass da eine gewisse Schockstarre und Angst und ja, vielleicht auch ein gewisses Beleidigtsein überall darum waberte.
Wie war es denn bei dir?
Wann hatten Sie dein Herz? Wieder. Im Block der Einzige von Anfang an. Ja. Ich war auch der Einzige, der immer laut mitgrölt. Ja. Ja, und so, dass sich 8 Reihen vor mir umdrehten. Oh, wer ist der Typ? Ja. Weil ich, glaube ich, der Einzige. Also da bin ich ja wirklich gnadenlos, muss ich sagen. Da schreie ich auch weiter und wurde seltsam angeguckt für meinen 120% Werder Bremen Support. Und auch das habe ich noch nicht so oft erlebt, muss ich sagen, dass man von anderen Werder-Fans angeguckt wird, als sei man nicht ganz dicht. wenn man schreit, komm jetzt.
Also wart ihr Südtribüne oder Westkurve?
Wir waren Süd. Ah, ja. Nee, wir waren Süd oder Haupt?
Na, Süd ist ja die lange. An der langen Spielfeldseite.
Ja, Süd waren wir. Okay. Süd,
Süd. Ja, bei mir war es ehrlich gesagt, und das, ich weiß, kann das gar nicht richtig wirklich benennen, aber ich war relativ schnell abgeholt, weil ich hatte wirklich, hatte wirklich Schiss, dass wir von Minute 1 an Kaninchen vor der Schlange sind. Und dem war ja nicht so. Also sie haben ja wirklich nach Kräften versucht, auch direkt gut reinzukommen in das Spiel.
Ich will das auch unterscheiden. Ne? Mhm. Bei mir ging es ganz genau wie dir, ne? Dass ich auch von Anfang an dachte, okay, das ist, ne? Ja. Wir müssen jetzt, ne, Mama, nimm die Taschentücher wieder weg. Ich brauche sie noch nicht. So ungefähr, ne? Und ich will eigentlich auch nur sagen, so wie die Mannschaft dann aufgetreten ist, obwohl eben nicht von Anfang an komplett nach vorne gepeitscht, wie man es sonst kennt. Respekt dafür, für diese Leistung, wie wir dann angefangen haben.
Ja, das sehe ich auch so.
Steht also auf einem ganz anderen Blatt als die Stimmung.
Ja, ja, also da wollte ich auch gar nicht in die Gegenrede gehen, sondern ganz im Gegenteil. Das war für mich auch so, dass ich jetzt gerade gedacht habe, ja, also so habe ich genauso gesehen wie du.
Und natürlich gab es auch wieder Leute, ne, so ein paar Plätze weiter, wie du eben richtig meintest, wir haben ja wirklich stark und engagiert und mutig angefangen. Mhm. Und irgendwann dann nach 12 Minuten so eine erste Pause mit Pressing gemacht und dann hat Niklas Stark mal einen Ball hintenrum gespielt, den allerersten. Mhm. Und dann stand sofort jemand auf, falsche Richtung. Ja. Und wo man dann echt denkt, okay, wenn du nur zum Meckern hierher kommst, dann hast du jetzt ja dein Ziel erreicht. Also solche Leute gab es auch, die will ich da rausnehmen. Ne? Ja. Andere, wie gesagt, wurden dann auch wieder eingefangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann von Anfang an irgendwie ein gutes Gefühl. Mir war zwar klar, irgendwie natürlich holen wir nichts und im Zweifel gewinnt Bayern durch zwei falsche VAR-Entscheidungen. Ja, aber sie werden am Ende gewinnen. Aber darum ging es ja auch nicht. Es ging ja im Prinzip darum, wie verkaufen wir uns, wie präsentieren wir uns, ne? Wie sehr halten wir den Arsch hin am Valentinstag. Ja. Und da muss man ja nun schlussendlich sagen, hat gar nicht so wehgetan.
Ja, und auch einfach ein komisches Gefühl, ne, dass du halt eben, also ich zumindest, in das Spiel reingehe mit, okay, die Niederlage ist eingepreist, die Frage ist die Höhe. Mhm. Ja,
ja,
und
genau.
Dass man halt eben mit der nicht vorhandenen Erwartungshaltung dann entsprechend auch aus einem 0-3 rausgehen kann. Und das habe ich wirklich getan, ja, mit dem Gefühl, okay, das war ehrlicherweise das Signal, das ich mir erhofft hatte. Ja, also das Ergebnis komplett ausgeklammert und dann unterm Strich zu sagen, ja, haben halt wieder nichts geholt, ja, alles gut und schön, aber in allem, wo ich unsicher war, war ich nach dem Spiel etwas gescheiter, wie mein Opa gesagt hätte. Ja.
Ja.
Und das hat mir dann letzten Endes wenigstens geholfen und im Übrigen auch der subjektive Eindruck ließ sich dann am Ende super bestätigen durch die Spielwerte, durch die Spieldaten. Denn die sind beeindruckend, so, ne? Fast gleich viel gelaufen. Ich glaube, die beste Laufleistung der Mannschaft in dieser Saison, da nagel ich mich nicht drauf fest, aber ich meine, das irgendwo gehört zu haben, aber mehr Zweikämpfe gewonnen, die klare Lufthoheit im gesamten Spiel gegen die Bayern gehabt, ja? Und auch bei den Dribblings vollkommen alles im grünen Bereich. Das Einzige ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben nur etwa halb so viele Pässe wie die Bayern gespielt.
Ja, okay. Aber auch das ist normal.
Ja, genau.
Auch das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen, aber die Pässe mit dem. Also alleine schon, dass wir gleich viel laufen wie Bayern, ist schon einer dieser Small Things, wo ich sage, das macht mir ein bisschen Hoffnung. Ja. Denn Bayern München bei einem spielerischen Können darf man ja nicht vergessen, das ist die Mannschaft in der Bundesliga, die am meisten läuft.
Ja. Naja,
So, und das sind jetzt keine Harlem Globetrotters, die nur mit ihrer Hochbegabung irgendwie da oben stehen und die Liga dominieren, sondern die erarbeiten sich das ohne Ende. Die laufen mehr als Mainz und Heidenheim. Ja. So, und das muss man sich mal reinziehen. Ne? Und wenn wir da auf Augenhöhe kommen, dann ist das gerade, wenn man sieht, wie die Werte vorher waren in den Spielen, ist das schon beachtlich und auf jeden Fall so, dass ich zumindest ein small thing, ja, a little hope daraus konstruieren.
Wir hatten mehr Torschüsse. Ja. Wir haben mehr Torschüsse als Bayern. Und, ja, und nicht nur vierte Etage kann mal jemand den Ball aus der Weser holen, sondern halt schon auch eine Latte und dann eine Riesentat von Urbich und so. Also da waren schon ein paar, ja, Szenen dabei, wo ich dachte so, ja, okay. Also weißt du, das sind dann ja auch Sachen, wo ich glaube, dass Daniel Thune dann für die Trainingswoche jetzt vor dem richtungsweisenden Spiel gegen St. Pauli am Sonntag auch Ansatzpunkte sieht. Ja, weil sie es gegen, selbst gegen, gut, ist ein ganz anderer Gegner, ist ein ganz anderes Spiel, spielst du auch anders, aber sie haben Strafraumaktionen, ja, gehabt. Ja, sie, ja, haben Abschlüsse gehabt, sie haben auch wieder wenigstens im Ansatz gefährliche Situationen gehabt und das ist, damit kann ich erstmal arbeiten jetzt, so.
Ja. Ja, wie gesagt, es ist so schlimm das ist, aber unsere Angst vorher bitte nicht auseinanderfallen. Ja. Das ist ja nun wirklich schon der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, ja, aber trotzdem kann man zufrieden sein, denn wir sind nicht nur nicht auseinandergefallen, sondern wir haben uns auch bis zum Ende gewehrt. Ja. Und ob dann Bayern am Ende in der zweiten Halbzeit ein, zwei Gänge zurückgeschaltet hat, mag sein, aber das muss uns auch nicht interessieren. Ja. Das ist für uns nicht wichtig, denn wir müssen auf uns gucken, ja, und diese small things irgendwie, die wir da jetzt rausklöppeln wollen, um uns selber Mut zu machen, ne? Du hattest schon genannt Spieldaten, die Statistik, die Laufwerte, die Torschüsse, das auf jeden Fall ein Aspekt, wo man Positives rausziehen kann. Ja, ja, dann fand ich auch, was Mut gemacht hat und was deutlichen Impact und ein deutliches Upgrade für unser Spiel ist Agu und selbst, ja, stark. Ja. Ja, der so eine, ich sag mal, eine gewisse biedere Verlässlichkeit da hinten reinbringt, die uns aber verdammt gut zu Gesicht steht. Ja.
Zumindest eine Halbzeit lang, ja.
Zumindest eine Halbzeit lang, solange wie er halt konnte. Malatini war dann auch stabil, der kam dann ja. Und vor allem aber auch Felix Agu ist wirklich ein Upgrade. Auch wenn wir jetzt in der luxuriösen Situation sind, dass plötzlich fast alle linken Verteidiger wieder da sind, ja. Ja, ist, glaube ich, reichen diese 60, 70 Minuten Felix Agu, dass ich weiß, den will ich da,
ja,
sehen.
Ja, genau, exakt.
Und das macht absolut Mut. Darf ich nochmal sagen, was mir noch Mut macht, wo ich nämlich letzte Woche wirklich extrem rumgepöbelt hatte, war, ich habe endlich wieder Führungsspieler gesehen. Ja. Ich habe endlich wieder Führungsspieler gesehen. Ja, ein Jens Day, der sich gezeigt hat, der Kommandos gegeben hat, der rausgerückt ist und ja sogar neuer angelaufen hat. Mhm. Ich habe einen Friedel gesehen, der laut war, der Leute gestellt hat. Ich habe auch einen Romano Schmid gesehen, der endlich mal mehr Platz hatte durch die Umstellung, die Thune, ja, gemacht hat. Und das ist nämlich auch noch so ein little small thing of hope. Ja. Das hatte ich gefordert letzte Woche. Der Trainer muss mutig sein. Wenn er jetzt so weiter dödelt und dieses Spiel jetzt weitermacht und bloß nicht, es lag ja nicht an mir, dass es nicht funktioniert hat, so wie in Freiburg dieses, ich höre mal lieber auf meine Co-Trainer, ich bin heilfroh, dass er damit gebrochen hat, dass er sein eigenes Ding versucht hat, selbst wenn es schiefgegangen wäre. Ja, aber auch das macht mir Mut, dass der Trainer zumindest den Arsch in der Hose hatte, selber was zu probieren und auch ja selbst uns zu überraschen mit indem zum Beispiel ein Sugawara mal draußen bleibt.
Aber hast du da wirklich dran gezweifelt? Ich meine, wir haben ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, ne? Ich glaube wirklich, dass das einzig der Tatsache geschuldet war, dass der nur zwei Einheiten mit denen hatte.
Ja, okay. Ja. Also wenn das jetzt so ist, dann freut mich das. Ja, das hatte ich gehofft und dafür spricht ja auch, können wir auch gleich nochmal drüber schnacken, dass er jetzt auch das letzte bisschen Horst nicht mehr da ist. Duarte, sein Co-Trainer, ist jetzt auch vor die Tür gesetzt und stattdessen soll Daniel Thune, glaube ich, einen Co-Trainer hat er mitgebracht, genau. Rosso bleibt und jetzt soll er noch einen zweiten bekommen. Ja. Was das dann bedeutet, können wir auch gleich nochmal besprechen, wenn wir noch Zeit haben. Ja. Aber dein Wort in Gottes Ohr, wenn das wirklich dann nur der Grund war und wenn dieser Mut jetzt weitergeht, dann bin ich beruhigt.
Ja, und was ich auch sagen muss, ne, also im Prinzip hat er ja unsere Hoffnung, die wir ja geäußert haben, die hat er ja vollumfänglich bedient. Er hat strukturell massiv was verändert, er hat personell massiv was verändert, ja, und hat halt eben auch sich nicht davor gescheut, beispielsweise schon mal in der Halbzeit zu wechseln. Ja,
und naja, was heißt davor gescheut? Das war ja vorher klar.
Ja gut, okay, ja, wenn das vorher klar war, ja, dann überlegst du dir zur Halbzeit zumindest noch, ob du Malatini oder eben Bangula bringst. Ja, und er bringt einen Bangula und sagt halt dann eben auch, nee, komm, also ich, klar, laufen wir jetzt die Gefahr, hier eine Rutsche zu kriegen, aber ich traue der Mannschaft das zu, dass ein weiterer zusätzlicher Offensivspieler dazu führt, dass wir vielleicht nochmal Druck aufbauen können. So.
Ja. Wen hat er denn nochmal rausgenommen?
Stark. Er hat Stark rausgenommen in der Halbzeit und dafür ein Bangula gebracht.
Ja.
Ne? Und mal fernab davon, dass ich es halt eben auch mutig fand, Justin die rechte Außenbahn zu geben, inklusive der Defensivaufgaben gegen Diaz. Ja. Ist das mit einem Grilli vorne drin, was wir nachvollziehen können, weil er eben Arbeitstier ist, ja. Aber eben auch Puertas wieder von Anfang an zu bringen, der auch ein gutes Spiel gemacht hat mit den Aufgaben, die ihm angetragen worden waren, ne?
Richtig, denn das sehe ich eigentlich, ne, du meintest massive strukturelle, so massiv fand ich die nicht. Ich fand, es gab eine große, und das ist halt, ein Mann mehr ins Zentrum zu stellen. Ne? Und da hatten wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder Schwächen, da haben wir uns immer wieder drüber beschwert, dass durch die Mitte wir zu viel fangen, dass die Mitte nicht dominant ist. Denk auch an das Freiburg-Spiel, dass wir in Überzahl sind und aus dem Zentrum nichts kommt und wir 43 Flanken ins Niemandsland schlagen müssen, weil wir durch die Mitte nichts. So, und das hat er erkannt und das fand ich gut. Er hat mit Puertas praktisch also das System umgestellt auf ein 3-4-2-1, was erstmal etwas klingt wie Sudoku oder so, aber also er hat mit Puertas das Zentrum verstärkt, so dass praktisch Schmid und Puertas die beiden offensiven Spieler im Zentrum waren hinter Grill. Ne, wir hatten es eben angedeutet, was dazu geführt hat, dass Romano Schmid deutlich mehr Platz hatte, ja, und nicht alles alleine machen musste und sich nicht die ganze Abwehr immer auf ihn konzentriert hat, wie in allen Spielen vorher. Weswegen er manchmal halt auch schlechter wirkte, als er eigentlich war, meiner Meinung nach. Das hat Tune geändert. Er hat das Zentrum verstärkt mit Puertas und Jens Day hatte eine klarere Zuschreibung, also klar war halt auch Bayern, aber hatte jetzt vor allem den Auftrag, auch die Mitte mit zuzumachen, ja, so, und dann überraschend die schnellen Außen, obwohl das eigentlich gegen Bayern jetzt keine Überraschung ist, mit schnellen Außen, Zentrum dicht machen und schnelle Außen, aber Jinma rechts bei uns war dann doch überraschend, fand ich.
Ja, und die Linie rauf und runter genauso wie Agu, ne? Und die haben das beide wirklich gut gemacht. Und Agu als ein Spieler, den du ja wirklich, also auch vor allem gegen Bayern, ein ums andere Mal echt in gefährliche Räume bekommen hast, ne?
Ja.
Das fand ich schon, wahrscheinlich einfach, weil es ungewohnt war, auch als strukturelle Veränderung wahrgenommen, weil wir bislang eben auch gerade, wenn es um Offensivbemühungen ging, in der Vergangenheit sehr viel über rechts gemacht haben. Ne, genau. Und du bist halt jetzt ein bisschen schlechter ausrechenbar gewesen, weil du mit zwei Flügelspielern, die Tempo haben, dir nie gewiss sein konntest, okay, Werder kommt über rechts. So, ne?
Ja, genau. Ja. Ne, und das ist natürlich jetzt auch was, was Horst sicherlich auch schon gerne gehabt hätte, ne, der da auf links dann teilweise ja mit Friedel spielen musste und so. Mhm. Und das ja alles sehr rechtslastig war mit Sugawara, der aber ja auch dann nach hinten immer wieder Schwächen hatte, ja, in den letzten Wochen, sodass, wenn du dann weißt, da steht Diaz, dass du dann denkst, okay, Sugawara, zwar gelernter Rechtsverteidiger, aber das Tempo hat er nicht, das Defensive hat er nicht, dann, ne, ja, nehme ich lieber einen Sprinter und guck, dass ich Stark dahinter positioniere, der dann, ne, falls der vorbeikommt. Ja, also fand ich alles gut und viele kleine mutige Ansätze, wo man allerdings auch nochmal warnen muss oder würde ich nochmal warnen vor zu viel Euphorie, denn das ist jetzt halt ein Bayern-Spiel. Ne? Mhm. Also das ist noch keine Blaupause jetzt für die nächsten wichtigen Duelle gegen die direkte Konkurrenz, denn die spielen halt ganz anders. Ne? Da müssen wir, also da kommt ein Agu und ein Justin kommen vielleicht gar nicht ins Laufen, weil die Räume gar nicht angeboten werden.
Ja, ich glaube, ne? Aber ehrlicherweise,
das könnte uns passieren.
Ja, ich glaube aber ehrlicherweise, dass wir das tunlichst auch als das nehmen sollten, was wir ja auch gecallt haben. Ja, das wird vor allem Spiel für den Kopf. Ja, dieses Bayern-Spiel. Da geht's nicht darum, jetzt hier möglicherweise zu gewinnen oder so, sondern geht's vor allem darum, wie du gesagt hast, erstens nicht auseinanderbrechen, zweitens sich selbst auch zu zeigen, dass Dinge besser funktionieren, wenn man immer mit 100% bei der Sache ist und sich reinhaut in die Kiste. Ja. Und das muss ja ehrlicherweise das sein, was jetzt für die nächsten Wochen auch maßgeblich ist. Da geht's nicht darum, dass du möglichst schnell wieder mit 17 Stationen den Ball, ohne dass der Gegner auch nur den Ball berührt, in den gegnerischen 16er bringst, um ihn dann per Fallrückzieher reinzumachen, sondern es geht darum, dass du dir selbst beibringst, wenn ich 100% gebe, wenn ich mich reinhaue, wenn ich nicht locker lasse, ja, dann funktionieren Sachen auch wieder besser. Und das wird wichtig für die nächsten Spiele. Also ich hoffe, dass sie das halt mitnehmen. So.
Richtig, ne? Und da ist sogar dieses 0-3 gegen Bayern vielleicht recht wertvoll, auch deswegen, weil die Mannschaft gesehen hat, der Trainer riskiert was und wir werden nicht auseinandergeschraubt. Ich glaube, das ist schon irgendwie auch wichtig für das Standing von Tune im Team, dass jetzt diesen ersten kleinen mutigen Schritte, dass die auch einen positiven Effekt haben, auch wenn es 0-3 ist, aber am Ende ist das, glaube ich, extrem wichtig, dass da auch ein Vertrauen entsteht und dass sie auch Daniel Thun zutrauen, okay, der weiß, wovon er redet. Ja.
Und nach der zweiten Halbzeit, ne? Weil die drei Gegentore, das gehört ja auch zur Wahrheit, da ist halt eines nach klassischer Bayern-Manier. Das ist das dritte. Ja, weil es halt relativ gut gespielt ist. Die ersten beiden Tore fallen durch individuelle Fehler und durch individuelle Extraklasse. Ja. Das zweite Tor von Kane ist, das können halt, weiß ich nicht, weltweit 3-4 Spieler. Ja,
ist so.
So. Und das erste Ding, in die Szene kommt Kane ja nur, weil Lien diesen haarsträubenden Fehlpass spielt. Ja.
Ja, das ist natürlich das waren wirklich 10 Minuten von Senne Lien absolut bitte Datei löschen.
Ja, aber wirklich. Minuten,
ja. Genau. Das war ja wirklich so eine Katastrophe. Wir spielen ja wirklich gut. Wir haben ja sogar die ersten kleinen Chancen. So eine Hereingabe und so und ne? So, und dann ist es ja wirklich, und ich habe eben Führungsspieler gelobt und ich stehe auch dazu, und auch bei Senne Lien muss man sagen, auch wenn ich jetzt gleich ein paar böse Sätze sage, am Ende rückt er ja zurück und spielt noch ein RIV und ein LIV durch die Verletzung und von Koulibaly. Und da ist schon ein gewisser Wert, aber das sind natürlich wirklich 10 Minuten zum Vergessen.
Ja, wirklich,
er verliert erst den Ball und spielt dann das Foul im 16er, das auch so blöd und unnötig ist und halt einfach amateurhaft. Das darf ihm nicht passieren. Vom anderen Ende des Stadions sah es aus, wie als würde Lennart Kahl einen Köpper machen ins Nichtschwimmerbecken. Ja, und als der Schiedsrichter, das erste Zeichen des Schiris war ja, steh auf. Ja. Das war gar nichts. Und ich war 100% d'accord, weil wie der fällt, sieht von weitem aus, das sieht so nach Schwalbe oder so nach gewollt aus. Vielleicht Berührung, aber gewollt. Dann gab es natürlich doch VAR und insofern vielleicht doch ein typisches Bayern. Tor, ja. Wer weiß, ob wir den bekommen hätten. Aber du hast dann ja auch relativ schnell geschrieben,
genau. Klarer Elfer. Ja, ist es dann auch wirklich, weil er einfach Knie an Knie, ne? Das nimmt Karl dann auch dankbar an. Aber wie du gerade sagtest, ne, diese 10 Minuten, das war ja wirklich schlimm mit anzugucken, weil er hat ja neben dem Elfmeter und neben dem Fehlpass, der zum 2-0 führt, auch noch 2-3 andere haarsträubende Szenen gehabt.
Ja.
Ja, wo du einfach richtig siehst, oh Gott, ey, sammel dich mal, mein Lieber.
Ja,
das ist ärgerlich. Ne? Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und das hat Tune auch nicht immer wieder betont in Interviews und in der Pressekonferenz nach dem Spiel, ne? Andere Mannschaften laufen dann Gefahr, komplett auseinandergepflückt zu werden. Ne? Ja. Und sie gehen dann auch, ja, vielleicht auch, weil Bayern dann nicht ernst macht oder so, gehen sie mit einem 2-0 in die Pause und kommen dann aber mit derselben Galligkeit wieder, wie sie das Spiel auch begonnen haben. Das ist ein gutes Zeichen. Ja? Sie haben dann den Pfostenkopfball von Grilli, sie haben die Riesenchance von Schmiedi noch, ne? die Urbich gut hält, wo sie sich am Flügel gut durchspielen, wo
Grill geil den Ball holt.
Gerade sagen, ne, wo er den Zweikampf an der Grundlinie noch gewinnt und so. Also, da will ich dann jetzt einfach auch wirklich hoffen, dass das Sachen sind, an denen man sich dann auch hochziehen kann. Denn nochmal, Potenzial hat dieser Kader, glaube ich, wirklich.
Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, das ist ja auch das, was ich die letzten Wochen immer schon gesagt habe. Ne? Wir müssen uns nicht so schlecht reden. Wir sind nicht so schlecht. Mhm. Ne? Es ist, vieles funktioniert schon und wir wissen, wo es hakt. Und daran hakt es immer noch. Ja, es sind ja immer noch dieselben Sachen, ne? Wie man jetzt auch gesehen hat. Ob der Gegner jetzt Bayern heißt oder nicht, ja, der Kopfball von Grill ist geil und in einer besseren Welt geht er an den Innenpfosten und fliegt rein. Mhm. Ja, und in der normalen Welt schießt Romano den nicht direkt in die Turmmitte. Mhm. Ja, und das sind alle Szenen, die kennen wir aus dem September, Oktober, November, Dezember und Januar mit einem anderen Trainer. Das war genau dieselbe Scheiße auch. So. Also wir wissen ja, woran es liegt.
Ja, und Spoiler, Spoiler, ja, Daniel Thune, anderer Trainer, ja, nennt exakt dieselben Gründe für eine Nichtberücksichtigung von Bangula in der Startelf, wie es Horst Steffen getan hat. Ja.
Richtig, und sagt auch dieselben Sachen, ne? Wir brauchen Geduld, man kann nicht den Schalter umlegen und so weiter. Und nur weil Daniel Thune das jetzt sagt und nicht mehr Horst Steffen, ist es ja nicht falsch. Es ist ja genauso richtig wie vorher auch. Und wir brauchen genau dieselbe Geduld und hängen an genau denselben Problemen. Ja. Und so ist es jetzt. Und trotzdem muss ich nochmal sagen, letzte Woche hatte ich ja diesen leicht fatalistischen Titel ausgesucht, Self-Fulfilling Prophecy. Von wegen, ja, haben wir uns jetzt reingelabert und jetzt, ne, wer immer sagt, die Welt geht unter, dann geht sie auch irgendwann unter. Mhm. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, der Titel ist schlecht gealtert. Ja, das Spiel gegen Bayern mit den Veränderungen, mit der neuen Dynamik, mit dem neuen Mut, den ich da rausinterpretieren will, steht uns keine self-fulfilling prophecy mehr bevor, sondern wir haben wieder den Anspruch, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass wir uns da nicht ergeben, sondern schon noch was dagegen tun wollen. Und ich erkläre den Titel jetzt. Ich sag mal so, wer sich den Titel ausgedacht hat, der soll auf den Scheiterhaufen der Geschichte
brennen.
Soll der brennen.
Ja,
brennen.
Also da würde ich gerne noch St. Pauli abwarten. Ich weil da höre ich dann auch, was du gerade gesagt hast, komplett anderes Spiel, ja, und auch ein ganz anderer Druck und vor allem auch ein Gegner, der genauso um die Existenz kämpft wie wir, ja, und der da möglicherweise sogar auch noch mental ein bisschen mehr Übung drin hat als wir. Das warten wir mal ab. Wir beiden Hübschen werden in den Genuss kommen, es uns vor Ort anzugucken. Ich freue mich da trotzdem schon mega drauf.
Ja, was heißt trotzdem? Ja,
ja, weil es halt eben ein Streifen in der Hose Spiel wird und da bin ich eher immer der unentspannte Typ, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja. Kannst du Jan auch eine lange Unterhose?
Ja, eine zweite vor allem. Ja. Kannst du ihm noch eine zweite in den Rucksack packen, ja.
Ja, aber wie gesagt, auch da ist das ja auch eine Erkenntnis, vielleicht auch für uns und für die Ungeduldigen und die Babajacken und die Liebenden und die Leidenden. All the small things, das ist im Guten wie im Schlechten steht das, ne? Und es sind immer noch weiter die kleinen Dinge, an denen das Team arbeiten muss. Jeder für sich selber, ja. Der Trainer muss seine Lehren ziehen, aber auch die Mannschaft muss einen Schalter umlegen und muss mehr tun und muss die Extrameile gehen und muss zumindest Punkt 1 schon mal mehr laufen. Und das ist schon mal passiert, ja. So, und ja, und diese kleinen Dinge sind ja auch die, um die Daniel Thun jetzt noch bitte, ne? Es dauert, es braucht Geduld und so weiter. Ne? Und auch die Erkenntnis für uns, auch so ein kleines Ding irgendwie, was du eben schon meintest, dass Bangula nicht jedes Spiel Startelf ist, liegt nicht daran, dass Bundesliga-Trainer alle totale Vollpfosten sind, sondern es liegt vielleicht auch an Bangula selber. Könnte es eventuell sein. So, und das sind natürlich Dinge, small things, die auch wir uns, glaube ich, klar machen müssen, ja, ne? Bevor wir im Stadion aufstehen und voll zur Richtung.
Vielleicht als letzten Punkt zum Bayern-Spiel noch. Keiner der Mittelstürmer hat auch nur eine Minute gespielt.
Ja, aber warum auch und wie auch?
Das wäre jetzt, ja, wär jetzt meine, du jetzt beantwortest du die Frage, die ich noch im Kopf hatte, nämlich schon ja, vorauseilenden Gehorsam. Ja, genau, die Frage in meinen Augen wäre dann letzten Endes nur einer Spieldynamik geschuldet oder auch ein Fingerzeig an die beiden besagten Top und Milosevic?
Nein, ich glaube, und das hat er ja auch selber gesagt, Daniel Thun danach, und das macht ja auch Sinn, das ist keine Entscheidung gegen die beiden. Also erstmal ist es Bayern München, ja. Was willst du da vorne mit dem Strafraumstürmer, wenn da überhaupt keine Bälle richtig hinkommen? Ja, und es war ja schon so, dass Marco Grüll, und da, das war wirklich Running Gag bei uns im Blog, ey, Marco Grüll ist ja nun wirklich kein schmächtiger Typ. Mhm. Ne? Das ist ja schon ein stabiler österreichischer, sag ich mal, ne?
Kollege.
Kollege. Ja. So. Aber wie der an Jonathan Tah abgeprallt ist, ja, all das sah aus, als würde Vater mit seinem Kind, Fußball spielen. Das ist ja unfassbar, was der für einen Körper hat. Ja, was der für eine Präsenz hat. Unfassbar. Ja, und da muss ich sagen, das hat Marco Grüll eigentlich sehr, sehr stabil gemacht, muss ich sagen. Der hat ja zumindest ein paar Bälle behauptet. Und die bei uns behalten. Ne? Ja. Aber mit einem Keke-Top, was willst du da mit einem Keke-Top da vorne? Ja. Der sieht keinen Stich gegen Tah, der holt keinen Ball, der sichert keinen Ball. Das ist einfach ein verlorener Spieler und der läuft auch nicht zurück und macht auch keine Räume dicht und so, wie Marco Grüll das macht. Dann hast du natürlich die Wechsel. Du wusstest, Stark kann nur 45 Minuten. Du wusstest, Agu muss ausgewechselt werden zwischenzeitlich. Du hattest die Verletzung von Koulibaly.
Mhm.
Und du hast Jens Day ausgewechselt wegen gelber Karte.
Ja.
So, und das sind ja schon, ich glaube, man hat ja nur 3 Slots, oder? 3 und die Halbzeit oder irgendwie so.
Ja, ich, genau.
Das war's dann ja schon. Da kannst du ja alleine schon wegen der Slots gar keinen mehr.
Ja, da gefährliches Halbwissen, irgendwann habe ich den Faden verloren, weil ich neulich mal ein Spiel gesehen habe, wo ich dachte so, hat der jetzt 4-mal gewechselt? Der darf doch nur 3-mal, also 3 Fenster benutzen.
Aber ich glaube, Halbzeit ist noch eins.
Ja, okay, alles klar.
Zusätzlich.
Ja, okay, also, sei es wie es ist, ich habe mir da jetzt auch keine größeren Sorgen oder Gedanken gemacht, das habe ich jetzt wirklich dem Spiel geschuldet gesehen, denn ich glaube, wird noch genügend Spielsituationen geben, wo wir so einen Spielertyp wie Milosevic beispielsweise noch gut gebrauchen können, ne? So, ja. Und die werden garantiert noch, oder der zumindest wird garantiert noch seine Zeiten bekommen, da bin ich relativ sicher.
Ja, genau, ne? Guck mal, gegen Bayern ging es darum, da war klar, wir werden den Ball wenig haben, ja, und wenn wir uns Chancen erspielen wollen, dann geht es nur über Ballgewinne, schnelles Umschalten. Deswegen hat Jinma außen gespielt und Agu außen gespielt. Die schnellsten Spieler sollten da sein, um diese wenigen Möglichkeiten, die sich vielleicht bieten, dann nutzen zu können. Und das geht nur über Tempo und nicht über Körper vorne drin. Ne? Wenn du auch siehst, wie stark Bayern die Standards verteidigt hat, wie viel Körper die haben, da kommst du mit hohen Bällen, keine Chance. Und was man ja auch sagen muss, und auch da Hut ab, Vincent Kompany, was der aus den Bayern gemacht hat, die laufstärkste Mannschaft, die sich auch das Aufwärmen alleine schon. Ne? Mhm. Also das habe ich wirklich selten gesehen, dass eine Mannschaft wie Bayern, die nur aus Stars besteht eigentlich und früher FC Hollywood-Label und so, die haben sich bei jeder Trainingsübung, bei jeder Aufwärmform, haben die sich mit 22 Mann abgeklatscht.
Mhm.
Die sind vom Sprinten zu den Pässen rüber. Alle 22 Leute machen Spalier und klatschen sich ab. Es ist unfassbar. Bayern verliert den Ball Mitte der ersten Halbzeit. Es dauert 2 Sekunden. Dann sind alle 11 Bayern hinterm Ball.
Ja, guck dir mal an, was Kane defensiv macht.
Unfassbar. Ja. Wie motiviert, wie mannschaftlich stark, was für ein Ubuntu das ist. Und wenn du so eine Truppe aus Ausnahmekönnern irgendwie, wenn du da noch einen Ubuntu-Spirit reinkriegst, ey, ja, Alter, wer soll die schlagen? Also, das war schon wirklich, wirklich stark. Und trotzdem ist es natürlich gegen St. Pauli jetzt, und da waren wir eben abgebogen, ist es natürlich was ganz anderes im Setting, wo du halt nicht auf Umschalten setzt, weil St. Pauli jetzt nicht die spielerisch starke Mannschaft ist, wo du, ne, die dich laufen lassen kann, sondern da haben wir den Ball und da sind ganz andere Skills gefordert. Und deswegen ist das auch noch keine Blaupause, das Bayern-Spiel, würde ich sagen.
Aber auch mit Blick auf das St. Pauli-Spiel, was kann man denn aus dem Bayern-Spiel mitnehmen? Also, ne, nimmst du nur was für den Kopf mit, sagst du, okay, da kann man durchaus aber auch fußballerisch etwas ableiten, was uns helfen kann gegen St. Pauli?
Ja, also erstmal laufen hilft. Ja, das schon mal. Und ich glaube, dass wir schon mitnehmen dieses 3-4-2-1-System.
Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir, wobei, wage ich nicht zu prophezeien, aber dass wir im Personellen etwas Ähnliches sehen. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass er das gegen St. Pauli mal mit einem Bangula probiert. Das weiß ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Ja.
Fand ich übrigens auch fast eine mutige Entscheidung von ihm. Er hatte ja sogar noch ein Interview gegeben vor dem Bayern-Spiel, wo er immer wieder nach Bangula gefragt wurde. Ne? Und ihm gesagt hat, ja, und ich habe mit dem gesprochen und habe dem gesagt, was ich erwarte. Und er hat erzählt, warum es bisher noch nicht so lief und was mit ihm los ist. Und wir haben gesagt, Strich drunter und jetzt fangen wir neu an. Und ich glaube, jeder, der das Interview gesehen oder gelesen hat, dachte danach, alles klar, der Junge spielt von Anfang an. Zack, saß draußen.
Ja, hat er auch begründet
trotzdem
danach, ne?
Noch. Ja, und ich fand's auch richtig. Ja. Und das ist eine mutige Entscheidung und eine gute Entscheidung, weil mit Bangula zu starten gegen St. Pauli oder Union Berlin macht Sinn. Mit dem zu starten gegen Bayern München, wo du in erster Linie erstmal darauf achten musst, dass du nicht früh 0-2 hinten liegst und laufen musst, Räume zumachen musst und so weiter, ist er nicht der richtige Mann von Anfang an. Und das fand ich mutig von Tune, dass er da trotz der öffentlichen Erwartungshaltung gesagt hat, nee, Kollege, das ist noch nicht dein Spiel.
Ja gut, also mit dem 0-3 gegen Bayern sind wir, auch wenn wir es jetzt als, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, mentalen Schritt nach vorne wahrgenommen haben, der uns jetzt aber noch keine Punkte gebracht hat, wir sind jetzt trotzdem abgerutscht auf den 16. Ja, also Relegationsplatz, gleichwohl wir jetzt in eine Phase starten, in der wir, lass mich lügen, ich glaube in den nächsten 5 Spielen fast ausschließlich Teams aus unserem direkten Tabellenumfeld als Gegner haben.
Ja. Ne? Fluch und Segen gleichzeitig, ja, würde ich sagen.
Deswegen, ich glaube, und das haben wir ja jetzt auch in anderen Folgen schon beschworen, ne, das Spiel am Sonntag am Millerntor wird ein richtungsweisendes Spiel. Ich glaube, dass egal wie, und das haben wir letztes Mal auch gesagt, ne, egal wie, wenn da irgendwie mit einem Sieg rausgehen kannst, ja, dann ist das ein massiver Booster für die Dinge, die du aus diesem Bayern-Spiel mitgenommen hast. Und das kann wichtig sein. So, oder ich halte das für sehr wichtig. So.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe auch mit Genugtuung, und das passiert mir auch nur 2-mal im Jahr, die Woche vor dem Duell gegen Werder und die, wo wir gegen die spielen, mit Genugtuung festgestellt, dass St. Pauli 4 gekriegt hat in Leverkusen.
Ja, das stimmt, ja.
Und dementsprechend jetzt auch nicht gerade mit Rückenwind in dieses, ja, formerly known as Duell der Liebe.
Ja.
Aber ich sag mal, Liebe hat Grenzen, ne? Wenn es um Punkte geht.
Ja.
Ja, die ja nun auch, die haben ja das letzte Heimspiel gegen Stuttgart mal wieder gewonnen, auch nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, auch unter Umständen, man sagt, da hat ihnen einiges in die Hände gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Führichs Handspiel zu dem Elfmeter. Aber so richtig Schwung mitnehmen konnten sie nicht. 0-4 Schraube Leverkusen, dann haben sie eine Menge Verletzte. Mhm. Und ich glaube, denen geht der Arsch noch mehr auf Grundeis als uns.
Was ich auch gerade sagen wollte, ne, ich glaube jetzt mit Blick auf das, was auf Werder jetzt zukommt, das ist nur eine Sache, die wahrscheinlich in erster Linie auf mich zutrifft, ne? Aber ich ziehe mich jetzt einfach mal dran hoch. In diese wichtige Phase, also jetzt quasi, wenn man jetzt mal sagt, es sind jetzt noch 12 Spiele, ja, so langsam geht's halt jetzt in die Crunch-Time der Saison, ja, die starte ich lieber von hinten. Ne, ich weiß nämlich noch, oder ich hasse es, gejagter zu sein, ja, als Mannschaft, dass du quasi immer nur nach hinten gucken musst und so, oh, hoffentlich kriegen die uns nicht, ja. Und diese wichtigen Spiele, die startest du jetzt von einer Position, wo du dir als Ziel setzen kannst, ich will, dass die, dass möglichst viele Mannschaften über mir möglichst lange in diesem Psychokrieg bleiben, ja, sich gegen den Abstieg wehren zu müssen. Und du spielst gegen die alle noch, also du kannst die alle halt irgendwie noch irgendwie verwickeln in dieses Ding. Und deswegen, ich hoffe sehr, dass wir mit 3 Punkten jetzt langsam mal wieder auch endlich dieses ganze Gelabere über seit 12 Spielen nicht mehr gewonnen und so, wenn wir das endlich einfach mal kassieren könnten und das vom Tisch ist, dann würde das, glaube ich, schon eine ganze Menge auch mit der Stimmung rund um Werder machen, wenn man jetzt einfach mal wieder gewinnt. So.
Ich muss dich allerdings warnen, wenn du lieber der Jäger bist als der Gejagte. Wenn wir jetzt 2 Spiele nacheinander gewinnen, dann könnten wir unfreiwillig auf den 11. Platz hochgeschossen werden. So eng ist das ja alles noch.
Ja, ne? Gut, aber...
Also es ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir jetzt irgendwie bis Mitte Mai da im Abstiegskampf sind. Die Abstände sind so gering, ja, dass du mit 3 Spielen, 2 Siege, 1 Niederlage, bist du plötzlich wieder Richtung einstelliger Tabellenplatz.
Thomas, jeder Fan... Ne? Jeder Fan von Werder Bremen, der in diesem Jahr noch was anderes ins Auge fasst als den Klassenerhalt, dem zeige ich aber offiziell den Vogel. Also wirklich. Also es geht bei allem, was wir erlebt haben, kann das doch nur noch das Ziel sein jetzt.
Ja, es ist natürlich traurig. Das ist für mich kein Ziel, muss ich ehrlich sagen, weil wenn man das schon nach der halben Saison von gesichertes Mittelfeld auf Klassenerhalt runterkorrigiert, dann ist das für mich kein Ziel mehr, ne, sondern nur noch Schadensbegrenzung. Aber gut.
Ja, das kann ja. Muss auch Schadensbegrenzung jetzt so sein. Kann ein Ziel sein.
Ja, okay, sehe ich ein. Ja, St. Pauli, ne? Also es ist schon Existenzkampf, so, ne? Und wir haben nichts zu verschenken. Das ist so und trotzdem wird es natürlich ein großartiger Tag am Sonntag.
Ja. Ja, ich freue mich auch schon mega drauf. Ich hab mich auch schon mental darauf vorbereitet, dich morgens aus dem Bett zu klingeln.
Ja, da.
Das war an der Haustür.
Ich bitte darum, mein Freund. Ich bitte darum und dann lohnt es sich ja doch noch, die 2. Unterhose rauszulegen. Vielleicht.
Ja, für mich. Leg noch eine 3. für mich noch mit raus, genau.
Ja, sehr gut. Ich kann es ja mal ankündigen, weil vor dem Spiel Sonntag 17.30 Uhr ist großer Werder Bremen Pauli Pazzo Tag im Froggies. Schönen Gruß an Tristan, der hat mir gerade nochmal eine Liste geschickt. Es kommen super viele Werder-Fanclubs. Werder Raute Saar, Ahoy Crew, Nordhessen Crew, Deicht Dudes Bremen, Grün-Weißes München, die Nordmänner, Grün-Weiß Hamburg und Grün-Weiße Nordlichter. Die haben sich schon angemeldet als Werder-Fanclubs von aus Hamburg, Bremen und umzu bis nach München und Saar. Freuen wir uns sehr. Unsere Freunde von der Höhle der Möwen werden da sein. Es wird großartig.
Dann werde ich ja,
und
dann
du bist
ja,
auch da, mein Lieber.
Dann werde ich ja meine Brille mit falscher Nase und Schnurrbart aufsetzen müssen.
Ja, aber so kennen wir dich.
Ja, genau. So lauf ich ja immer rum. Ne? Was ist der Unterschied? Ja, ich verstehe schon. Ja, ich freue mich trotzdem drauf und ich freue mich auch sehr auf das Spiel und auf mal wieder mit dir im Stadion. Und dann habe ich auch noch gehört, wir haben großartige Plätze direkt bei den Werder-Fans. Ja. Ich freue mich.
Liebste Grüße an Tobias, den sehen wir auch. Der wird auch kommen. Ganzen Pazzo-Leute sind da. Ach, das wird ganz, ganz groß. Es wird ein großartiger Tag, bis dann ich denke mal so 16.30 Uhr dann doch wieder ein bisschen feucht wird.
Bis ich mir dann von dir die zweite Unterhose reichen lasse.
Ja, ich würde ich auch mit dir teilen.
Da freuen wir uns sehr. Da freuen wir uns sehr. Und ganz in der alten Worum-Podcast-Tradition haben wir jetzt diese Folge auch wieder vor der Spieltags-PK aufgenommen. Deswegen können wir noch nicht verlässlich sagen, wie es denn dann letzten Endes am Platz, auf dem Platz aussehen wird am Sonntag. Ich will jetzt von dir trotzdem noch eine Aufstellung hören, auch wenn der Fehlerkorridor etwas breiter ist, als es das vielleicht noch unter Horst Steffen war. Aber lass mal hören, was du glaubst, wie wir spielen.
Also, ich habe jetzt eben noch mal gelesen, kurz Deichstuhl überflogen, bei Koulibaly gibt es doch Chance, dass er noch
habe ich auch gelesen. Spielen
kann, eventuell. Ja, schauen wir mal. Ich hätte jetzt gedacht, das sah für mich aus wie 4,5 Wochen Muskelfaserriss.
Ja, der ist 18, ne? Da wächst sowas innerhalb von 48 Stunden wieder zusammen.
Ja, reißt aber auch genauso schnell. Aber gut, okay. Kannst du mir da eine Tendenz geben, wie wahrscheinlich das ist, dass der spielt? Weil das wird ja schon einen Unterschied machen.
Nicht verlässlicher als die Deichstube. Also das wird genauso laufen. Die werden das bis am letzten Tag, werden sie sich das angucken und entscheiden, ob das geht und wie das geht. Ich für meinen Teil hätte jetzt gesagt, lieber erstmal ohne ihn eine Aufstellung basteln.
Okay. Ja, das ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Wenn wir ohne ihn planen in der Abwehr, glaube ich nicht an Malatini von Anfang an, sondern ich glaube dann, dass Daniel Thun auf maximale Erfahrung setzt hinten und dass er mit Niklas Stark beginnt und dass er in der Mitte mit Sennelinen spielt, auf der Libero sozusagen Position und dass Marco Friedl auf halb links die LIV Position übernimmt, einfach wegen Linksfuß. Könnte auch sein, dass er Friedl in der Mitte bleibt und Linen links, aber ich glaube, dass das dann die Wahl Nummer eins ist, wenn Koulibaly ausfällt, dass dann Linen einen nach hinten geht und nicht Malatini von Anfang an kommt.
Wäre Sugawara eine Option?
Ja, ich glaube sogar, dass Sugawara spielen wird.
Okay.
Rechts, weil du gegen St. Pauli andere Skills brauchst. Du brauchst einen spielstarken Mann, du brauchst niemanden, der nur Tempo mitbringt und aufs Umschalten geht, weil in diese Situation kommen wir gegen St. Pauli gar nicht so häufig. Ne? St. Pauli steht auch hinten drin, die haben, glaube ich, noch weniger Tore geschossen als wir und also das ist genauso katastrophal. Und die können auch kein Spiel machen. Und ich glaube nicht, dass wir werden auf jeden Fall mehr den Ball haben als gegen Bayern. Und ich glaube, dass Sugawara rechts anfängt. Ich glaube, Agu fängt links an. Und ich glaube wieder, dass es wieder dieses Viererzentrum geben wird aus den beiden offensiven Puertas und
Wenn Linen in die IV rückt?
Ich glaube, wenn Linen in die IV rückt, dann glaube ich an zentral defensiv Puertas neben Stay. Ja. Und ich glaube, dass dann das Offensivduo ist Schmid und Bangula.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Und vorne stürmt Marco Grüll und Jinma kommt von der Bank. Das wäre meine Startelf.
Also ich weiß es nicht genau und ich überlege gerade, ob ich es einfach mal anders mache, damit es auch anders klingt.
Es ist ja auch erst Mittwoch.
Ja, eben, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er das. Ja, wobei, nee, du wirst recht haben, aber ich glaube, dass er mit einem Jinma für Grüll spielt. Und sonst so, wie du gesagt hast.
Könnte auch sein. Ja. Könnte auch sein, ja. St. Pauli spielt auch so ein 3-5-2, 3-4-2-1 irgendwie, so ein Mischding. Auf jeden Fall auch mit einer Dreierkette hinten, wo aber, ich glaube, die erste Reihe fast komplett verletzt ist. Der Wahl fällt aus, der Smeed wackelt und der Zwigala ist verletzt. Wie heißt denn der andere, der Österreicher? Nemeth. Die fallen vermutlich alle drei aus. Dann ist der Metz noch da und der Zwigala und dann weiß man noch gar nicht so genau. Vielleicht spielt da auch ein Ritzka oder und die haben diesen Andro, diesen neuen Japaner. Ja. Also da ist auf jeden Fall, das ist nicht mehr diese eingespielte Mauer aus dem letzten Jahr mit Wahl und Smeed und Metz. So, und dann spielen sie, dann ist der Oppi war auch nicht dabei, das heißt der Rechtsverteidiger Pürker, der sich den Job sonst mit Saliakas geteilt hat, rechts, hat jetzt auf links gespielt die letzten Wochen. Das kann gut sein, dass das auch wieder so ist.
Mhm.
Also da ist eine Menge durcheinander und bei denen vorne sind auch zwei oder drei Stürmer verletzt. Der Pereira Larsch, okay, der hat jetzt eh keinen Möbelwagen getroffen, aber war für den Spielaufbau nicht ganz unwichtig, ne, und fürs Anlaufen. Der fällt aus, dieser Jones hieß der, glaube ich, ne, dieser Sprinter, ja. Der hat sich auch verletzt. Der Kaas ist gerade wieder fit, der kommt zurück, aber die spielen auch, so wie wir vom halben Jahr noch mit Schmiedi vorne im Sturm, spielen die mit dem Sinani vorne drin. Fujita Irvine dahinter. Es ist also auch alles ähnlich wackelig und insofern wirklich, ein komplett offenes Spiel.
Dann sag mir, ob wir den Bock umstoßen, Thomas.
Ja, tun wir.
Dann geht es wie aus?
Ich glaube, dass wir kein Gegentor kriegen und ich glaube, obwohl vielleicht eins. Sicherheitshalber preise ich doch mal eins ein. Aber wir gewinnen das Spiel. Wir gewinnen das Spiel, weil wir die bessere Mannschaft sind und weil wir mehr laufen als in der Hinrunde und das sollte mit den spielerischen Mitteln reichen. Wir gewinnen 2-1.
Das würde ich mir sehr wünschen. Ich sage, wir gewinnen 3-2.
Okay, so. Das würde ich allerdings auch nehmen.
Ja, dann haben wir auch noch, dann nehme ich mir vielleicht noch eine vierte Unterhose mit. Ja. In diesem Sinne, ich freue mich tierisch drauf, ihr euch da draußen hoffentlich auch. Ein bisschen haben wir noch, bis es Sonntag ist, Zeit genug, um die ersten beiden Unterhosen, egal.
Zu bügeln
lassen wir
mal.
Das. Vielleicht nochmal zu bügeln. Genau, lassen wir das. Ihr Lieben, kommt gut bis dahin durch. Mein Süßen, wir schnacken auch nochmal die Details ab für unseren Sunday of Love am Sonntag.
Ja.
Und alle, die wir dann eventuell sogar wirklich im Froggies noch treffen, bis dahin, wir freuen uns drauf und drücken die Daumen, dass das dann auch sportlich am Wochenende gut geht. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Tschüssikowski.
Ey, Sonntag treffen wir alle. Einfach alle werden da sein.
Wie viel wollt ihr treffen? Alle? Ja.
So, ey, und ich fühle auch endlich wieder
was. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Danke fürs Hören. Tschüss.